SRF 3 Fokus.
Mein Gast heute ist ein Gesamtkunstwerk. Und das Gesamtkunstwerk heisst Nina Hagen. Nina Hagen, bekannt als Bürgerschreck, als Skandalnudle, als Godmother of Punk. Früher die schrillste Stimme von Deutschland.
Ich glaub's dir voll!
Ich glaub's dir voll!
Heute, mit 58, noch lange nicht stumm. Wir haben uns zu diesem Gespräch getroffen am Samstagnachmittag nach ihrem Konzert an der Abend vorher zu Aarau und zu Basel. Mein Name ist Franziska von Grüningen. Herzlich willkommen, Nina Hagen.
Dankeschön.
Sie sehen blendend aus, scheinen aber ein bisschen abgekämpft.
Ja, wir haben zwei Konzerte hintereinander und es ist auch ein Tourneeauftakt. Und normalerweise, wenn eine Tour anfängt, haben wir ein Konzert und einen Tag frei, damit sich die Stimme wieder regenerieren kann. Deswegen hatte ich gestern beim zweiten Konzert auch ganz schön zu kämpfen manchmal. Und wenn man dann nicht genug Schlaf bekommt, dann hört man sich halt so an. Zwischendurch, so wie ich gestern Abend, hat mich noch eine junge Schweizer Frau gefragt, warum ich so heiser klinge. Und dann muss ich ihr das erklären. Das ist halt, wenn man jahrzehntelang singt, auf die Art und Weise, wie ich singe, dann klingt man dann.
Genau, über vier so. Oktaven, das strapaziert ja dann auch, kann ich mir gut vorstellen.
Ja, also das hat ja jetzt nichts mit den Oktaven zu tun, sondern mit der Art und Weise, wie ich singe. Das ist ja Bluesgesang, Gospelgesang, Rock. Da ist viel Bruststimme dabei, da ist nicht nur Kopfstimme.
Konnten Sie sich jetzt denn ein bisschen erholen? Haben Sie gut geschlafen?
Ja, ich habe super
Ihrem
schön
Basel-Hotel.
Geschlafen in Basel und freue mich über die wunderschön angezogenen Basler Frauen.
Wie sind denn die angezogen?
Die sind so lebensfroh angezogen mit ganz schicken Schuhchen, Sommerschuhchen. Und ein junges Mädchen gesehen mit so einem wunderschönen Top. Das sah aus wie so ein uralt Spitzen aus dem vorigen Jahrhundert. Und dazu noch so ein passendes weißes Blümchen im Haar.
Da frohlockt Nina Hagen.
Ja, das finde ich toll, dass die Frauen sich hier wagen, schöne Sachen, sich schön anzuziehen einfach. In Deutschland ist es ein bisschen grauer. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Vielleicht habt ihr hier, traut ihr euch mehr auf der Straße eure Schönheit zu zeigen? Mhm. In Deutschland vermummeln sie sich so ein bisschen zur Zeit.
In Deutschland fallen sie ja auf, schon ewig. Immer die aus der Reihe
tanzt. Das war ja schon seit meiner Geburt so, da kann ich ja nichts dafür.
Seit der Geburt schon?
Ja.
Was war denn damals?
Na, ich bin halt als Hoffnungsträger von Eltern auf die Welt gekommen, die den Zweiten Weltkrieg überlebt haben. Mein Vater war Folteropfer der Nazis. Mein Großvater hat den Holocaust nicht überlebt. Und das war die Generation, die Furcht und das Elend des Dritten Reiches überlebt hatten. Mein Papa und meine Mama. Ganz junge, hoffnungsvolle Menschen, die die Hoffnung war wohl so groß, dass sie sich auf ein Wunschkind gefreut haben, ja. Und das war ich. Und ich bin ja ein Kind meiner Eltern, nicht nur durch leibliche Geburt, sondern auch durch das, was mir meine Eltern mit auf den Weg gegeben haben, was mein Papa mir erzählt hat aus der schweren, furchtbaren Nazi-Zeit. Wie es ihm da ergangen ist, wie es allen meinen anderen Verwandten ergangen ist, die es ins Exil geschafft haben, aber auch die es nicht geschafft haben. Und
vielleicht müssen wir mal noch verorten, wann das war. Sie sind 1955 geboren, Katharina Hagen,
ja.
Als Tochter einer Schauspielerin und Sängerin und eines Drehbuchautoren.
Ja.
Was hatten denn
eines
diese
großartigen Antifaschisten. Mein Papa hat gegen die Nazis kämpfen wollen, aber ist zu jung gewesen, um in Spanien bei den Spanienbrigaden mitzumachen, wurde zurückgeschickt. Mein Großvater hat versucht zu flüchten, wurde lange versteckt von Freunden, ist dann sogar in ein Irrenhaus eingesperrt worden, kurz. Das hat aber alles nichts genützt. Er ist dann im Konzentrationslager Sachsenhausen umgekommen. Und schon in meiner Kindheit ist mir das alles ganz bewusst gewesen. Ich bin als 6-jähriges Mädchen Hand in Hand mit meinem Papi in die Gedenkstätte Sachsenhausen gegangen. Und da waren noch DDR, aktuelle Kamera, die Nachrichtensendung dabei. Und ich kann mich sehr wohl daran erinnern, wie stolz ich auf meinen Papa war, dass er die Folter überlebt hat. Denn mein Papa hat ganz schlimme Foltermale an Körper und auch an Seele gehabt. Denn wo sich dann meine Eltern haben scheiden lassen, hat mein Papa ein großes Tief erlebt und wurde schlaftablettensüchtig. Er konnte das dann alles nicht mehr verarbeiten und hat es dann aber auch Jahre später geschafft, von der Sucht wieder loszukommen.
Und was haben Ihnen die Eltern denn sonst noch mitgegeben, außer ja, dieses Gefühl für ihre Vergangenheit?
Ja, schauen Sie mal, gehen Sie mal googeln. Hans Hagen, Hans Oliver war sein Künstlername. Er hat die erste Komödie, die erste Filmkomödie nach dem Krieg geschrieben. Natürlich waren sie im Ostteil Deutschlands ansässig geworden, in der DDR, wo sie große Hoffnungen hatten, dass jetzt ein menschenwürdiges, soziales Land entsteht. Leider Gottes ist es dann in den Stalinismus wieder abgedriftet und irgendwelche Kontrollfreaks haben das Soziale für sich selbst in Anspruch genommen und die anderen, also die hatten da in Wandlitz die Regierung ihre schicken Häuser mit Swimmingpools und Intershop, die konnten jeden Tag Bananen futtern und Mohnbrötchen. Und meine Mama war mit der Frau von dem Gewerkschaftsboss befreundet. So kam ich da auch manchmal hin und habe das beobachten können. Also ich bin ein ganz, ganz aufgeweckter Zeitzeuge gewesen. Ich habe schon im frühen Kindesalter mich für Theater interessiert. Ja, ganz natürlich, weil meine Mama da oben auf der Bühne stand und das Gänseliesel gespielt hat. Und das Märchen vom Gänseliesel ist ja auch so eine humanistische Geschichte, wo am Ende doch alles gut wird.
Haben Sie denn damals auch schon so Aufsehen erregt wie heute, als kleines Mädchen?
Ja, weil es so schrecklich süß war.
Ach!
Ja. Natürlich.
Was waren Sie für ein Kind?
Ja, total süß. Und ich hatte lange gelockte Haare, aber dann irgendwann wurde ich zu süß und dann hat meine Mutter die Haare abgeschnibbelt. Und dann hatte ich den modernen 60er Jahre Kurzhaarschnitt. Ne?
Sie sind heute bekannt als eine, die eben anders ist als die anderen, die aus der Reihe tanzt, die aneckt. War das ein Entscheid, irgendwann anders zu sein?
Nein, überhaupt nicht. Ich bin... Das sind Gaben, die mir halt, also ich glaube ja an Gott, ich glaube an das ewige Leben und daran, dass Gott einem jeden Menschen eine besondere Gabe geschenkt hat, sodass wir hier keine homogenisierte Masse werden, sondern uns aneinander erfreuen können. Und dass ich als Künstlerin provoziert habe und komisch dahergewatschelt kam im Namen der Kunst. Damit muss ich leben, dass ich da Anfeindungen erleiden musste und so weiter. Aber die Fans, die mich kennen und meine Familie, meine Freunde, die wissen, dass ich bin die alte Nina aus Ost-Berlin, die bin und bleibe ich. Die bin am ganzen Leibe ich. Yes, sir, yes, ma'am. Ich bin so und ich mag mich so. Ich verstell mich gar nicht. Ich rede, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Ich habe keine Angst vor nichts und niemanden, außer vor dem lieben Gott. Da habe ich eine riesige Ehrfurcht.
Das war früher aber anders. Früher hatten Sie furchtbare Angst vor dem Einschlafen als kleines Mädchen.
Ja.
Wovor hatten Sie Angst?
Da war ich zu Gast gewesen. Da war ich ja. Meine Mama war ja eine Filmschaffende und ständig auf unterwegs zum Drehen. Und da war ich bei einer ganz, ganz lieben Tante untergebracht in Sangerhausen am Kiffhäuser, im wunderschönen Harz. Und da ging ich zweimal war ich dort in der frühen Kindheit, wo ich noch nicht zur Schule ging, wo ich miterlebte, was da für ein Kampf war zwischen einer evangelischen und einer katholischen Familie, weil die Tochter von meiner Tante Muschel, die waren Katholiken, die wollte einen evangelischen Mann heiraten und das hat auch geklappt. Mhm. Und die sind auch immer noch verheiratet und alles großartig. Aber dieser Kampf, der da war zwischen den Eltern, das habe ich als Kind beobachtet und mich schwer gewundert. warum sich Menschen, die Gott lieb haben, die an Gott glauben, warum die sich so streiten mit ihren Konzessionen da. Das habe ich natürlich erst später verstanden. Aber in Sangerhausen, das war halt nicht mein Zuhause, sondern da war ich nur zu Gast. Und da habe ich in dem alten Schlafzimmer von der Tante übernachtet. Und da stand so ein riesengroßer, alter, antiker Schrank, der geknarzt hat nachts, ja, wenn alles still war. Und die Tante Muschel hieß sie übrigens, die hat mit mir gebetet. Mhm. Und dieses Beten hat mir so gut getan, das habe ich geliebt. Ich habe große Neugier gehabt, nach Gott zu forschen, Gott kennen zu wollen, an Gott glauben zu können, so wie diese Tante. Das fand ich nämlich total inspirierend, wie diese liebe Frau, diese wunderschöne, wunderbare Tante, dass die so einen festen Glauben hatte, dass sie einfach wusste, dass es Gott gibt, ja. Und das habe ich dann auch in meinem Buch Bekenntnisse drüber geschrieben, wie ich bei ihr gelebt habe während der 7. Klasse, so in meiner Pubertät. Da habe ich nämlich habe ich mir einen Test ausgedacht, wie ich testen kann, ob es Gott gibt.
Oh. Was für einen denn?
Es war ein sehr persönlicher Test zwischen mir und ihm.
Kann man über den
Gott
sprechen?
Und mir. Ja, doch, ich habe es ja aufgeschrieben in meinem Buch. Und ich habe also quasi Gott gelästert. Bis zum geht nicht mehr. Ich habe die schlimmsten Punkwörter erfunden.
Sie haben ja später dann auch gesungen, Gott ist tot. In
das
Song,
hat der Teufel gesagt. Auf dem Friedhof, der Text geht so. Der Teufel kommt, er hebt uns auf und sagt uns, Gott ist tot, the Lord ist fort. Das ist nicht Nina Hagen, die das sagt.
Das
ist der Teufel. Schaut euch den Text an.
Also,
thank you very
dann
much.
Haben Sie die fiesesten Punk-Flüche
ja,
auf Gott
ich
gesprochen?
Also quasi...
Wie alt waren Sie da?
Ich war entweder noch 11 oder schon 12.
Also klein.
Ja.
Ja, aber schon den Punk im Kopf.
Naja, also ich sehnte mich danach, so einen Glauben zu haben wie meine Tante. Ich wollte wissen, ob es Gott wirklich gibt. Und die Tante hat gesagt, man darf Gott nicht lästern. Gott lässt sich nicht lästern. Gott lässt sich nicht spotten. Und ich habe natürlich in der Wortkiste gekramt und ich habe die schlimmsten Verspottungen ausgerufen und die Tante hat sich die Ohren zugehalten und er hat auf den Spatz gezeigt im Baum. Es war schon dunkel und er saß auf dem Spatz und er saß da mit weit aufgerissenen Augen und schaute mich an und die Tante sagte, der Spatz hört jedes von deinen schlimmen Wörtern. Der fliegt jetzt zum lieben Gott und wird ihm alles erzählen. Und ich sage dir, der liebe Gott wird sich nicht das nicht gefallen lassen. Und da habe ich noch mal einen draufgelegt, weil mir das sehr komisch vorkam, was die gute Tante da so von sich gab. Und am nächsten Morgen, Sportstunde, 7.30 Uhr, klettere ich auf diesen... Doppelbalken da, wo man so Kunstturnen macht und springe beherzt rüber. Nein, eigentlich traue ich mich nicht, aber die Mitschüler, die rufen alle, Nina, komm, wir sind alle gehopst, du kannst das. Und dann bin ich gesprungen und als nächstes kann ich mich erinnern, ich gucke auf mein rechtes Bein und das liegt da so in L-Form abgeknickt. Ouch. Und vor lauter Schreck werde ich erstmal ohnmächtig und wache im Krankenhaus wieder auf mit einem Gipsbein, was da in der Luft hängt, fest an so einem Hänger und gucke nur und das Erste, was die ersten Worte, die mir von den Lippen kommen, ist Gott Gips. Weil mein Bein war ja vergipst. So, ich sitze da als Zwölfjährige in meinem Bett. Und da muss ich dann 8 Wochen drin liegen. Oh Gott.
Und das war Gottes Beweis?
Und das war für mich persönlich der Beweis. Weil ihr könnt euch ja gar nicht vorstellen, wie ich ihn gelästert habe. Ich wollte es ja wirklich auf Biegen und Brechen wissen. Und da hatte ich halt ein bisschen schulfrei. Naja. Und habe dann angefangen, in der Bibel zu lesen. So ging das nämlich.
Okay. Sie haben zwar diese Begegnung mit Gott schon ganz früh gehabt. Sie haben auch
die richtige kam
dem,
ja erst
dem
noch.
Tod ins Auge geblickt,
ja.
Mit 17 auf einem
LSD-Erlebnis. Das war überhaupt. Ja.
Sind dort dem Tod begegnet, haben sich aber erst vor etwas mehr als 3 Jahren evangelisch taufen lassen.
Evangelisch reformiert.
Hat es mittlerweile neben Gott noch Platz für einen anderen Mann in Ihrem Leben?
Ja, viele Männer. Ich habe meinen Sohn Otis, mein Mitarbeiter Mabel, mein wunderbarer Manager Alex, die Freunde von meinem Sohn, die Freunde meiner Tochter, da sind nämlich auch viele männliche Wesen dabei, die bei ihr arbeiten, mit ihr arbeiten. Meine Tochter hat so eine schöne Musikkneipe am Fischmarkt in Hamburg. Und da trete ich auch öfters auf.
Aber das
in
sind andere Männerbeziehungen, als Sie sie früher geführt
ja,
haben.
Ja, ich bin verwitwet, sozusagen, weil meine große Liebe ist schon verstorben. Und ich bin ledig, verwitwet und bin total, wie sagt man, vollkommen. Also mir fehlt nichts.
Also Nina Hagen lebt die Enthaltsamkeit.
Ja, für mich ist es keine Enthaltsamkeit. Das ist so. Ich bin jetzt in dem Alter, wo meine frommen Tanten früher drin waren, wo ich mit ihnen zu tun hatte. Und die hatten auch keine Männer. Und ich finde irgendwie, für fromme Leute ist das halt dann so.
Wie alt ist eigentlich Gott? Hat er ein Alter?
Nein, ich glaube, in der ewigen Dimension, im Heimatland der Seelen, da ist es anders mit der Zeit. Zeitraum, das ist ja eine ganz andere Dimension, wo andere chemische Zusammensetzungen existieren als hier. Das wissen wir ja von vielen Nahtodforschern und natürlich von Jesus und
ich frage
aus der Bibel.
Ich frage natürlich, also, weil Sie ja immer so eine Schwäche für jüngere Männer hatten.
Nein, das stimmt überhaupt nicht. Das hat die Presse behauptet.
15 Jahre jünger, 22 Jahre jünger.
Ja, pass auf, jetzt macht ihr wieder den Altersrassismus. Schau, ich war ja nur ein Mensch, der gehofft hat, geliebt zu werden. Mhm. Und ihr könnt mir das jetzt nicht euch als Richter aufspielen.
Es geht gar nicht darum,
und sagen,
werten.
Der Mann, der war jetzt 11 Jahre älter als du. Das ist ja jetzt ganz schlimm. Aber wenn ich mit dem Mann, der 11 Jahre älter war, nicht zusammengekommen wäre, dann wäre mein Sohn Otis nicht auf der Welt. Es hat alles seine Richtigkeit,
absolut.
Ja. Und ich bereue gar nichts. Je ne regrette rien. Und ich lasse mir mein Leben und meine Beziehung auch nicht von anderen Menschen verunheiligen oder verunglimpfen. Das sollten wir nicht tun.
Es geht aber mir keineswegs um eine Wertung,
ja,
sondern ums Verstehen. Mhm. Zum Beispiel interessiert mich, was haben denn jüngere Männer...
Ich war doch
Männer,
selber junge Frau.
Ja, natürlich.
Ja? Jetzt hört doch mal auf diesem Altersrassismus rumzureiten. Ich war doch selber jung. Ich bin jetzt 58 und ich fühle mich immer noch jung. Und um euch von eurer Liebe zur Verurteilung zu befreien, gebe ich euch jetzt gar keinen Grund mehr zum Lästern.
Gut, wollen wir den Altersrassismus sein lassen?
Ja,
und
bitte.
Und nach einem ersten Musikwunsch über Ihren roten Faden, über die Liebe noch ein bisschen sprechen. Schönes Thema, die Liebe.
Ja.
It's all about love, haben Sie bei Ihrem Konzert am Donnerstag gesagt.
Ja, it's all about love, die Liebe zur Wahrheit und die Liebe zur Liebe. Mhm. Denn die Liebe ist ja von Gott. Und wenn es Gott nicht gäbe, gäbe es die Liebe nicht und umgekehrt. Und da gibt es sehr, sehr viele schöne Bibelsprüche darüber, dass wer in der Liebe ist, der ist in Gott und Gott in ihm. Und deswegen passen wir in meiner Familie immer auf, dass wir nicht mit einem Missverständnis oder mit einem Streit ins Bett gehen, sondern dass wir uns, wenn es irgendwie möglich ist, noch vorher vertragen und den Fluss wieder ins Fließen bringen.
Also die Liebe, darüber sprechen wir später. Hören wir zuerst Bob Marley mit Get Up, Stand Up, den ersten Musikwunsch, den Sie mich gebracht haben. Warum? Kurz gesagt,
ich habe gesagt, spielt von Bob Marley Redemption Song oder Get Up, Stand Up. Das sind halt so eine Zusammenhalt Songs, so eine Solidaritätssongs irgendwie, dass ja, fällt mir ein ähnliches Lied von Brecht ein, Vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht beim Hungern und beim Essen, die Solidarität. So Get Up, Stand Up ist so ein Solidaritätslied, das die Menschen zusammenhalten sollen und sich nicht verraten und im Stich lassen sollen, wie es damals meinem Großvater passiert ist.
Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, don't give up the fight.
Auf SRF 3, auf Wunsch vom heutigen Fokusgast von der Nina Hagen. Mit 17 hat sie die DDR erobert, mit 22 in den Westen und dann die ganze Welt. Mittlerweile ist die Godmother of Punk 58 und heute Gast im Fokus. Nina Hagen, Sie haben es erwähnt, es gibt ein Versöhnungsritual in Ihrer Familie. Habe ich das richtig verstanden? Damit man
immer
nicht verstritten ins Bett geht. Wie
genau
sieht denn das aus? Wie macht man das?
Ja, wenn irgendwo ein Missverständnis war, wir sind ja mehrere Familienmitglieder und das machen wir halt so. Aber über private Dinge rede ich nicht so gerne, weil bei mir in der Familie ist es nun mal so, dass alle irgendwie berühmt und bekannt sind,
stimmt,
weil sie Künstler sind.
Die Tochter ist
und meine Tochter muss ich öfters in Talkshows einfach rechtfertigen. Ich finde, das ist eine Unverschämtheit. Das ist ein Angriff auf die Menschenwürde, wenn die meine Tochter fragen, wo wohnst du, wie wohnst du, was und wer und wer. Ich finde das unmöglich. Das sind Stasi-Methoden, ja. Ich bin da sehr feinfühlig, auch halt dadurch, dass ich das Kind meines Vaters bin. Ich bin eine Daddy's Girl. Und mein Vater war Folteropfer, um das nochmal ganz klar zu sagen. Und wenn wir schon so viel geben der Welt durch unsere Filme. Ich habe ja mit meiner Tochter 7 Zwerge, Männer allein im Wald, da war ich die böse Hexe. Und Cosma hat das Schneewittchen gespielt. Und mit meiner Mutter habe ich früher auch viel zusammen auf der Theaterbühne gestanden. Schon mit 15 in Annaberg-Buchholz hat sie die Hauptrolle im Kankan gespielt. Und ich durfte im Ballett mitmachen und im Chor mitsingen. Und da war ich 15, da ging ich ja noch zur Schule. Und wie gesagt, wenn man so ein Volkskünstler ist, wie wir alle sind, Mama singt ja auch und Cosma auch mehr und mehr. Cosma singt auch. Und dann, wenn wir in der Öffentlichkeit sitzen und so im Interview Sachen gefragt werden, müssen wir uns immer rechtfertigen, warum es uns gibt und irgendwelche privaten Dinge preisgeben. Aber das finde ich nicht gut. Wir geben doch schon so viel von unserer Kunst. Warum werden wir nicht über unsere Kunst ausgequetscht und gefragt? Warum müssen wir immer uns rechtfertigen oder irgendwelche privaten Dinge erzählen? Das will mir nicht in meinen Kopf.
Ich würde gern mit Ihnen über die Liebe sprechen. Wenn es Ihnen zu privat ist, dann sagen Sie es. Sie haben ja schon gesagt, dass Sie von Ihrer Mutter sehr viel mitbekommen haben.
Ja.
Ihre Mutter, das weiß man von ihr, hat sich am ersten Abend verlobt, als Sie Ihren Vater kennengelernt hat, nach 14 Tagen verheiratet. Was haben Sie von Ihrer Mutter über die Liebe gelernt?
Von meiner Mutter habe ich die Hoffnung fürs Leben gelernt. Dass man, wenn man auf die Bühne geht, dass selbst wenn man krank ist, man lässt es das Publikum nicht merken. Sonst sollte man lieber absagen und sich krank schreiben lassen. Ich habe großartige Dinge für mein Leben und für meinen Beruf von meiner Mutter mit auf den Weg bekommen. Und von meinem Vater und von meinem Stiefvater Wolf Biermann. Und ich bin inzwischen Schirmfrau von Gegen Kinderarmut e.V. Ich bin Schirmfrau von einer Hilfsorganisation. Wir bauen jetzt eine Hebammenschule in Kabul in Afghanistan. Das ist Liebe. Für mich ein Zeichen der Liebe, dass ich da aussende, indem ich eine Hebammenschule ins Leben rufe. Weil ich weiß aus meinem eigenen Leben, wie wichtig die Arbeit der Hebammen ist und wie wichtig das uralte Wissen der weisen Frauen ist. Und dann bin ich Schirmfrau von der PATFAFÜ. Das ist eine Patientenverfügung, die wir eingerichtet haben für Menschen, die sich schützen wollen vor staatlicher Willkür, vor Verleumdung. Da gibt es halt eine www.patverfuh.de, da bin ich die Schirmfrau.
Das ist ja extrem, wenn ich Sie da unterbrechen darf in der Aufzählung. Das merkt man in Ihrer Biografie. Sie engagieren sich extrem.
Das ist ja die Liebe. Da sind ja die Menschen drin, die meine Liebe brauchen können und die ich über alles lieb habe. Da sind Einzelfälle, um die ich mich kümmere, die in der Zwangspsychiatrie gesessen haben, die zum Beispiel ein ganz lieber Freund von mir, der wurde total missverstanden. Es ist ein behinderter Mensch, der auch ein bisschen autistisch ist und ist halt von anderen Menschen missverstanden worden. Das waren Künstler, die er besucht hatte auf der Tournee, christliche Künstler, und die haben die haben sich von ihm genervt gefühlt gehabt. Und anstatt jetzt ihn zu fragen, wo sind deine Eltern, wo sind die Leute, mit denen du wohnst, Bruder, Schwester, gibt's jemand, die wir anrufen können, dass sie sich abholen oder so. Aber nein, die haben die Polizei angerufen und der junge Mann wurde dann in die Zwangspsychiatrie gesperrt und mit bewusstseinsdämmenden Drogen ruhig oder kalt gestellt. Und er fühlt sich als Folter-Missbrauchsopfer. Und da können Sie vielleicht verstehen, wenn als Tochter von einem Vater, dem so etwas passiert ist unter der Nazi-Diktatur, dass ich mich jetzt freue, dass ich anderen Menschen nützlich sein kann, dass ich anderen Menschen helfen kann, mit beiden Beinen im Leben zu stehen und keine Angst vor keiner Willkür haben zu müssen, ja, weil es ist sehr schwierig heutzutage im neuen Millennium. Ich weiß nicht, da macht sich so eine Homogenisierungslust breit. alles muss irgendwie gleichgeschaltet sein, ja. Dabei sind wir Menschen ganz, ganz kommen in verschiedenen Formen und Inhalten, ja. Und das ist doch das Tolle. Mhm. Und das finde ich auch so wichtig, weil ja auch die Menschenrechtskonventionen in den United Nations ja auch dafür kämpfen, dass Behinderte nicht benachteiligt werden dürfen in unserer schnelllebigen Gesellschaft.
Wenn ich Sie sprechen höre oder auch verfolge, was Sie machen, dann habe ich den Eindruck, diese Nina Hagen, die hat ein Riesenherz und einen gigantischen Mutterinstinkt. Also das ist so
ja, das
so
wurde mir in die Wiege gelegt. Ich habe zum Beispiel als Kind mit all meinen Puppen bin ich ins Bett gegangen. Ja, es war gar kein Platz mehr für mich in meinem Bettchen.
Man hat es auch gemerkt, als Sie in der Jury waren von Popstars, dieser Castingshow. Da waren Sie die mit dem großen Herz, right. die Kandidaten ans Herz gedrückt hat.
Und wer hat es mir geschenkt? Mein Papa und meine Mama.
Hat's,
so tolle Eltern habe ich gehabt.
Denk
die haben mich
ich
so lieb gehabt.
Letztes Jahr haben Sie Natascha Kampusch kennengelernt.
Ja, das war wunderschön.
Wie kam diese Begegnung zustande? Das ist ja auch, da wurde irgendwie Ihr Mutterinstinkt
geweckt. Da wurde ein Herzenswunsch von mir erfüllt. Ich habe Ihr Buch gelesen und ich habe natürlich seit das mit Ihrem Kidnapping passiert ist, immer gehorcht, wie gibt es schon Neuigkeiten, Natascha Kampusch, ist sie immer noch weg, weiß man schon was. Das war in der Zeit, wo mein Sohn noch zur Schule ging, da war er noch ein ganz junger Bursche und ich habe den dann jeden Tag persönlich zur Schule gebracht, im Bus, S-Bahn umsteigen in Berlin und ihn wieder abgeholt. Es war ihm schon peinlich am Ende des Tages, Mama, ich kann auch alleine nach Hause fahren. Ich sage, ich weiß, ich kann ja auch gerne 10 Meter hinter dir laufen, ist mir scheißegal, auf gut Deutsch gesagt, ja. Wir leben leider Gottes in einer Welt, die noch unter ihren Dualitäten leidet und da musst du dich dran gewöhnen. Und du hast nun mal nur eine Mama und wenn dir die hinterher tuckelt.
Die hat zwar komische Sachen in den Haaren.
Ja,
und
nein, die habe ich
Kleidung.
Ja nur, wenn ich auf die Bühne
so.
Gehe oder wenn ich halt als Künstlerin irgendwo eingeladen werde, wie zum Beispiel jetzt hier. Sonst würde ich meine Haare runterfallen lassen und einfach meine natürliche Schönheit auf der Straße spazieren tragen oder wenn ich Fahrrad fahre, einkaufen gehe zu Hause oder so. Auf jeden Fall hat mich die Geschichte mit der Natascha tief bewegt. Und wo ich sie dann endlich treffen durfte, ja, da konnte ich ihr mein ganzes Herz ausschütten. Und sie hat ja sehr feine Antennen, die Natascha. Das ist ja ein großer Schatz. Ich finde, sie ist einfach ein Riesenschatz, diese Frau. Und die erkennt sehr, sehr deutlich und sehr schnell, ob jemand das aufrichtig meint oder ob jemand sich verstellt oder nur mit ihr sich befreunden will, weil er etwas von ihr erwartet oder etwas von der Freundschaft erwartet. Aber bei mir ist es anders. Ich gehe da ganz erwartungslos rein. Das hat mir mein Papa so beigebracht.
Das ist ja noch interessant. Auf der einen Seite Sie, die so freiheitsliebend sind und uns befreit.
Sie wir doch alle.
Auf der anderen Seite Natascha Kampusch, die 10 Jahre lang im Verlies war, diese Einengung gekannt hat. Das klingt ja auf den ersten Blick nach einem Gegensatz. Worin haben Sie beiden sich gefunden?
Nun, ich war auch lange Zeit wie in einem Käfig und durfte nicht dahin, wo ich gerne hin hätte gewollt.
In der DDR.
Ja. Aber auch in meiner Jugend hatte ich Zeiten, wo ich ganz alleine war, wo mich niemand verstanden hat, wo ich mehr Feinde als Freunde hatte, Leute mich nicht mit meinem Namen genannt haben, nur gesagt haben, das ist die Tochter von der berühmten Schauspielerin so und so. Mich gab's ja gar nicht. Und wenn man von der ersten großen Liebe verraten wird zum Beispiel und so, dann ist man schon auch sehr allein. Und ich bin ja nicht immer nur geliebt und geherzt und geküsst worden. Ich habe ja auch die schlimmen Zeiten mit durchgelebt und überlebt. Und deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen, speziell als eine Tochter eines Überlebenden von ganz schrecklicher Folter, fühle ich mich in jeden Menschen hinein, dem auch etwas Schreckliches passiert ist und kann ihm die Liebe weitergeben, die meine Eltern mir in die Wiege reingepfeffert haben.
Was muss ein Mensch mitbringen, dass Sie sein Freund sein wollen?
Gar nichts. Ein Mensch muss erst mal geboren sein und dann kann er mein Freund sein. Aber wenn er noch nicht geboren ist,
dann wird's
schwierig. Oh, wenn er dann aber schon auf dem Weg ist und in der Mutter, im Mutterleib schon sichtbar ist, dann biete ich natürlich sofort meine Freundschaft an und freue mich drauf, wenn's dann ins Sichtbare kommt, wenn es dann auf der Welt ist. Aber ansonsten, ich biete jedem Menschen meine Freundschaft an und genau wie mein Meister, mein Rabbi Jesus, biete ich allen Menschen meine Liebe und meine Freundschaft an. Und wer sich gerne mit mir und meiner Musik beschäftigen will und zu meinen Konzerten kommen will, I gonna be very happy to see you.
Freunde von Ihnen, Menschen, die Sie gut kennen, sagen über Sie, Sie misstrauen jedem Plan, sogar wenn es Ihr eigener ist. Was das genau bedeuten könnte, darüber möchte ich nachher mit Ihnen noch sprechen.
Okay.
Aber erstmal noch ein nächster Musikwunsch, und zwar von Bob Dylan.
Ja.
Da haben Sie sich entschieden für You Gotta Serve Somebody.
Ja, wunderschönes Lied. Ich habe als 12-Jährige schon seine Lieder gespielt, Don't Think Twice in der DDR und sogar schon was ins Deutsche übersetzt. Auch neulich auf meinem Volksbeat-Album habe ich einen Bob Dylan-Song One More Cup of Coffee ins Deutsche übersetzt, noch ein Tässchen Kaffee. Den könnt ihr übrigens auch gerne spielen, wenn ihr wollt. Anyways, und dieser Dylan-Song, den finde ich ganz übermächtig großartig, weil der trifft ins Ziel. Also das ist der Hammer-Song. You gotta serve somebody. Ja.
Lassen wir die Musik sprechen.
Ich sag doch, ja.
Nina Hagen,
viel besser, als wenn ich jetzt den Dylan interpretiere.
You may be an ambassador to England or France. You may like to gamble. You might like to dance. You may be the heavyweight champion of the world. You may be a socialite with a long string of pearls, but you're gonna have to serve somebody. Yes, indeed, you're gonna have to serve somebody. Well, it may be the devil or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Maybe a rock and roll addict prancing on the stage. Money, drugs at your command, women in a cage. You may be a businessman or some high degree thief. They may call you doctor, or they may call you chief. But you're gonna have to serve somebody. Yes, you are, you're gonna have to serve somebody.
Serve somebody.
Well, it may be the devil. You're gonna have to serve somebody.
Serve somebody.
You may be a state trooper. It may be a young Turk. Maybe the head of some bigger TV network. You may be rich or poor. You may be blind or lame. Maybe living in another country under another name. But you're gonna have to serve somebody. Yes, you are. You're gonna have to serve somebody.
Serve somebody.
Well, it may be the devil, or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody.
Serve somebody.
Maybe a construction worker working on a home. Might be living in a mansion. You might live in a dome. You may own guns. You may even own tanks. You may be somebody's landlord. You may even own banks. But you're gonna have to serve somebody.
Serve
yes,
somebody.
You're gonna have to serve somebody.
Serve somebody.
Well, it may be the devil or it may be the Lord. But you're gonna have to serve somebody.
Serve somebody.
You may be a preacher.
nature, preacher, spiritual pride. Maybe a city councilman taking bribes on the side. Maybe working in a barber shop, you may know how to cut hair. And maybe somebody's mistress, maybe somebody's heir. But you're gonna have to serve somebody. Yes, you're gonna have to serve somebody.
Serve somebody.
Well, it may be the devil, or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody.
Serve somebody.
Might like to wear cotton, might like to wear silk, might like to drink whiskey, might like to drink milk. Might like to eat caviar, you might like to eat bread. Maybe sleeping on the floor, sleeping in a king-size bed. But you're gonna have to serve somebody.
Serve,
yes, indeed,
somebody.
You're gonna have to serve somebody.
Serve somebody.
Well, it may be the devil, or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Bobby, or you may call me Zimmy, you may call me RJ, you may call me Ray, you may call me anything, no matter what you say, you're still gonna have to serve somebody.
Serve somebody.
Yes, you're gonna have to serve somebody.
Serve somebody.
Well, it may be the devil, and it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody.
Das ist der Fokus auf SRF 3 mit der Nina Hagen, grosse Punkstimme aus Deutschland, spirituell suchend, schon seit Jahren, seit mehr als 3 Jahren evangelisch reformiert, tauft und heute Abend zu Gast da im Fokus. Sie haben vorher ein bisschen das Gesicht verzerrt, als ich gesagt habe, was Freunde über Sie sagen, dass Sie jedem Plan misstrauen, sogar wenn es Ihr eigener ist. Sind Sie nicht einverstanden mit dieser Wahrnehmung?
Also ich finde, das ist ein bisschen überzogen oder so. Lass uns doch über Wichtigeres sprechen. Klar finde ich das Lied wichtig von Bertolt Brecht. Ja, mach nur einen Plan, sei nur ein großes Licht. Und mach dann auch einen zweiten Plan. Gehen tun sie beide nicht. Es ist schon so, dass ich allen Leuten immer hinterher rufe, dass sie es auch ja nicht vergessen, mit Gottes Segen auf allen Wegen, denn an Gottes Segen ist alles gelegen. Ja, ich kann einen Plan machen, aber wenn der nicht gesegnet ist, wenn es kein gesegneter Plan ist, dann ist es kein guter Plan.
Ich habe gehört, wenn man für Sie ein Flugzeug bucht, dann muss man ihn noch 3-mal sicher umbuchen danach. Ihre Musiker wissen zum Teil nicht ganz genau, was passiert, weil sie einen Plan schmieden fürs Konzert und dann auf der Bühne wieder über den Haufen schmeißen.
Nein, meine Musiker sind sehr gut darin, dass wir sind eine Kabaretttruppe, okay? Ich mache politisches Kabarett und ich singe auch Gospel und Brecht und Dylan, Biermann und Hagen und everything. So, meine Bühnenshow ist eine Kabarettshow und da passieren lebendige Sachen. Das ist kein einstudiertes Zeug. Das kommt aus der Natur der Dinge. Und die Jungs sind da sehr gut drin, dass sie das mitempfinden und da mitmachen. Ich mache ja auch oft Talkshows in Berliner Theatern, wo ich Gäste einlade. Und und meine Musiker, die warten dann, bis das Gespräch vorbei ist. Dann machen wir wieder Musik. Und die sind da ganz aufmerksam und da kann ich mich richtig auf die verlassen.
Also Sie leben von der Spontanität. Was passiert denn, wenn Ihr Leben zu geregelt ist, zu durchkomponiert ist? Wird Ihnen da unwohl?
Nein, wieso fragen Sie denn? Das verstehe ich jetzt nicht. Ich komme mal vor wie beim Stasi-Folge. Also Leute, was wollt ihr von mir? Was wollt ihr wissen? Ich kapier's nicht. Ich Nimm einen Schluck, trink Joghurt.
Ja, bitte. Mich interessiert, Nina Hagen, wie Sie ticken, wie Sie funktionieren, wie Sie denken, wer Sie sind,
ja,
Sie als
auf,
Mensch.
Liebe Leute. Ja, es ist ja auch, das finde ich ja auch ganz interessant von euch, dass ihr das gerne wollt. Aber Kinder, wisst ihr denn nicht, dass man einen anderen Menschen... Man kann einen anderen Menschen nicht sezieren, auseinandernehmen, um dann zu begreifen, wie der tickt. Das ist ja eine ganz komische Methode. Warum lässt man dann den Menschen nicht einfach so sein, wie der Mensch ist?
Aber sie dürfen doch so sein, wie sie sind.
Ja, ich weiß, aber...
Ich freue mich doch, dass sie hier sind.
Ja, aber ich bin doch so, weil ich so bin. Immer fragt er den Flieder auch nicht, warum der so schön riecht.
Wenn man sich für Biologie interessiert.
Well, okay, wenn man Biologe ist, aber selbst die Biologen werden eines Tages sich mit der Herkunft beschäftigen müssen, wenn sie wirklich wissenschaftlich Erfolg haben wollen, dann dann müssen sie eines schönen Tages von ihrem Darwinismus-Boot da mal auch mal wieder aussteigen, weil das Darwinismus-Boot ist ein rassistisches Boot. Es hat sehr traurige, sehr menschenunwürdige, Ansichten der Darwinismus und deswegen würde ich mit dem Vergleich vorsichtig sein, aber jetzt sind wir schon wieder abgedriftet.
Spannend ist ja, dass Sie es gut finden, wenn man sich für die Musik interessiert, für Ihr künstlerisches Arbeiten.
Ja, und vielleicht
aber
auch für meine wie sagt man dazu, für meine Friedensaktivitäten. Mhm.
Aber die resultieren ja alle aus irgendwas. Und das ist ja der Ursprung.
Ich habe schon versucht zu erklären, dass ich ein Kind eines Holocaust-Überlebenden bin. Und als solches so viel Liebe und Lebenskraft und Lebensliebe habe, dass ich versuche, meinen Landsleuten zu sagen, kommt zu uns nach Büchel im Sommer. Jeden Sommer machen wir dort unser Friedenscamp gegen die dort gelagerten Atomwaffen. Weil Deutschland hat zweimal hintereinander die schrecklichsten Weltkriege verschuldet. Und jetzt heißt es, wenn es hart auf hart kommt und der Befehl kommt, dass diese Atomwaffen, die bei uns in der Eifel in Büchel gelagert sind, dass die zum Einsatzort geflogen werden müssen, dann müssen deutsche Bundeswehrsoldaten das tun. Und das dürfen wir nicht zulassen, dass wir jetzt 45, 55, 65, 75, 85, 95, 2005, 70 Jahre später schon wieder drum betteln müssen, nicht in einen Krieg verwickelt werden zu dürfen, wollen, müssen. Nicht, war kein Bock. Und deswegen ist es für mich eins der wichtigsten Sachen in meinem Leben, mein Berufsleben, mein künstlerisches Leben. You know, alle Wege führen nach Büchel, nicht nach Rom. Nach Büchel, da liegen die Massenvernichtungswaffen rum, die wir überhaupt nicht brauchen. Wir leben in kriegerischen Zeiten und meine Arbeit ist es, auch auf der Bühne, in den Songs und in den großen Friedensfestivals, wo ich auch rede, ich halte da Reden, ich erkläre, warum wir die Atombomben abschaffen müssen, damit wir uns nicht wieder mitschuldig machen an noch mehr Tod und Blutvergießen.
Nina Hagen, die Zeit ist fast um.
Ja, Halleluja, das ist gut. Und solange wie ich noch atme, werde ich für den Frieden schreien. Und ich glaube, das hat auch der polnische Papst Johannes Paul mal gesagt, und er konnte ja am Ende seines Lebens nicht mehr sprechen, ne? Der war ja so krank. Und der hat auch gesagt, genau das, was ich jetzt sage. Solange wie ich noch eine Stimme in diesem Hals drin habe, die funktioniert, werde ich für den Frieden schreien.
Nina Hagen.
Peace.
Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren im Fokus bei
peace,
SRF 3.
Peace. Ja, danke, dass Sie mich eingeladen habt. I love you. Ach, Kinder, es ist ja diese Welt. Ich bin hier nicht zu Hause, die Welt ist nicht mein Heim. Ich reise durch die Zeit, meine Schätze werden verteilt. Die Engel rufen, Nina, du fehlst uns so, na prima. Ich fühle mich nicht mehr wohl in dieser Welt voll Alkohol. Die Engel freuen sich sehr auf dich und mich und mehr. Im Heimatland der Seelen, da klingt's aus vollen Kehlen. Der Retter hat gegeben für dich und mich sein Leben. Er führt uns sicher heim in Gottes Reich voll Sonnenschein. Mein Gott, du weißt, du bist mein bester Freund. Wer dich nicht kennen will, der hat den Daseinsgrund versäumt. Du bringst uns alles bei, du bleibst uns ewig treu. Unendlich bin ich mit uns, Gott macht Altes wieder neu.
Und weg ist sie aus dem Studio draus. Das war Nina Hagen im Fokus hier auf SRF 3. Mein Name ist Franziska von Grünigen. Feedback zu diesem Gespräch nehmen wir gerne entgegen mit einem Mail ins Studio an fokus@srf3.ch. Fokus mit einem C geschrieben. fokus@srf3.ch. Das Gespräch könnt ihr auch nachlesen und als Podcast abladen auf srf3.ch. Schönen Montagabend.
Babylon, Babylon, Babylon. Come on, come on, come on, come on, come on, come on.